Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge eures hoffentlich Lieblingspodcasts Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha, heute wird's heiß.
Heute wird's heiß. Schönen guten Morgen, Shaggy. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn du hast es ja schon gesagt, heute wird's heiß. Worum wird's gehen?
Ja, also es bei heiß denkt man natürlich an uns beide auch, aber
ja, klar.
Aber darum geht's nicht. Unser Thema ist ein Thema, das du dir ausgesucht hast. Ich bin ganz gespannt. Wir werden auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, auch über Chemie reden. Wahrscheinlich, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir
kann
reden
gut sein,
heute
ja.
Über Feuer.
Feuer. Feuer, genau.
Wieso hast du dir das Thema ausgesucht?
Weil wir darüber bisher noch nicht gesprochen haben und ich finde, das ist ein total spannendes Thema aus vielen, vielen Gründen. Und weil ich, das muss ich ja gleich ganz am Anfang zugeben, so ein alter Kuckelheini war. Ich habe als Kind unglaublich gern mit Feuer gespielt und habe, also sagen wir mal so, es gibt gute Gründe, warum ich nicht Chemie studiert habe. Das hätte auch schief gehen können. Wobei, ich habe dann Physik studiert und habe mit Elektrizität rumgespielt und eigentlich auch so einen Blödsinn gemacht. Ja, egal. Jedenfalls habe ich als Kind immer mit Feuer rumgespielt, fand Feuer immer faszinierend. Und als ich eine Zeit lang meine Firma hatte, ich hatte ja eine Firma zum Thema Wissenschaftskommunikation, da habe ich eine Show gehabt, die hieß Feuer und Flamme. Und da haben wir 15, 16 Experimente zum Thema Feuer live auf der Bühne vorgeführt. Mit Feuer natürlich. Da war immer irgendwie was, wo es gebrannt hat. Und wir hatten auch, lass mich kurz überlegen, 2 oder 3 Explosionen sogar. Keine besonders großen, aber da ist schon ein bisschen was explodiert. 3 hatten wir tatsächlich. Und ja, Feuer ist einfach ein ganz, ganz tolles Thema. Deswegen dachte ich, müssen wir da mal drüber reden.
Weißt du, wo das Wort Feuer herkommt? Weißt du das?
Nee.
Ja, also von dem Wort, also Mittelhochdeutsch Fior oder Althochdeutsch Fiur, bezeichnet also die sichtbare Erscheinung einer Verbrennung. Und darum geht es ja im Grunde. Feuer ist nicht wie Holz oder Wasser, so ein, wie sagt man, so ein Stoff, sondern es ist ein Prozess, ein chemischer Prozess.
Ja, genau. Das sind sogenannte Redoxreaktionen, also chemische Reaktionen, bei denen sehr viel Energie frei wird. Und das äußert sich dann dadurch, dass die Reaktionsprodukte oder dass die beteiligten Reaktionspartner eben so heiß werden, eine so hohe Temperatur bekommen, dass sie eben anfangen zu leuchten.
Ja, so eine hohe Temperatur bekommen, also was gehört denn dazu? Was muss vorhanden sein, dass quasi ein Feuer entstehen kann?
Jetzt, beim klassischen Feuer muss Sauerstoff vorhanden sein. Irgendein Stoff, der oxidiert werden kann, also der sich mit Sauerstoff verbinden kann und dabei sehr viel Wärme abgibt. Das heißt, du brauchst Sauerstoff in jedem Fall und eben irgendwas Brennbares. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann, ja, das Klassische, woran man vielleicht denkt, Holz hast du eben schon genannt. Das kann Holz sein, das kann Kohle sein, das kann Benzin sein, das kann Alkohol sein. Auch der trinkbare Alkohol, wenn es hochprozentig genug ist.
Ich meine, Papier. Ich habe gerade ein Papier. Stück Papier in der Hand und ja. Ich halte es in die Luft, da ist Sauerstoff. Aber es fängt nicht an zu brennen. Was fehlt noch?
Ja, es gibt 2 wichtige Temperaturen. Die haben wir damals in der Feuer- und Flamme-Show, wie sie hieß, auch vorgeführt. Du brauchst einmal die sogenannte Flammtemperatur und du brauchst die Zündtemperatur, um das besser zu verstehen. Der Flammpunkt, ich habe jetzt Flammtemperatur gesagt, das ist die Temperatur, bei der der Flammpunkt erreicht wird. Das ist die Temperatur, bei der ein Stoff anfangen kann zu brennen. Also zum Beispiel Papier ist ein gutes Beispiel für die Zündtemperatur, kommen wir gleich drauf. Den Flammpunkt kann man eigentlich noch besser sehen bei dem Unterschied zwischen Benzin und Diesel. Der Flammpunkt sagt aus, ab wann so viel brennbare Gase oder überhaupt brennbare Gase entstehen, dass sich der Stoff entzünden kann. Und der Flammpunkt bei Diesel liegt so bei 60, 65 Grad Celsius. Der Flammpunkt bei Benzin liegt bei, das weiß ich tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf, ich meine bei minus 10 oder bei minus 15 Grad. Und das bedeutet, dass bei Raumtemperatur Benzin immer entzündbar ist. Da reicht ein Funke, Diesel nicht. Und das habe ich damals in der Show so vorgeführt, dass ich eine Schale mit, damals haben wir Ether genommen, weil das noch ein bisschen beeindruckender war. Es geht aber auch mit Benzin. Also wenn du eine Schale mit Benzin nimmst und eine Schale mit Diesel und du lässt in die Schale mit Benzin ein Streichholz reinfallen, brennt es sofort. Weil bei Raumtemperatur, 20 Grad Celsius, hat Benzin in jedem Fall den Flammpunkt erreicht. Diesel nicht. Diesel, da geht das Streichholz aus. Das ist wirklich verblüffend, weil wenn du es lange genug daran hältst, dass der Diesel warm genug wird, dann, oder Petroleum kannst du auch nehmen, das ist, hat eine sehr ähnliche, einen sehr ähnlichen Flammpunkt, dann brennt es, aber so an sich ist es eine Flüssigkeit, die nicht einfach so anfängt zu brennen. Und das ist ein ganz großer Unterschied, was so die Sicherheit angeht. Ja. Benzin ist ein sehr gefährlicher Stoff, weil es sich immer entzünden kann. Diesel ist für die Lagerung ein eher ungefährlicher Stoff, weil den musst du erstmal auf über 60 Grad erwärmen, bis er dann überhaupt selber brennen kann. Und ganz, ganz krass sieht man das bei Wachs, bei einer Kerze. Das Paraffin brennt ja, aber nicht das feste Paraffin, sondern was brennt, ist das gasförmige Paraffin. Das heißt, du musst bei der Kerze ja den Docht erstmal so weit vorwärmen, dass sich überhaupt ein, ja, so ein Rauch bilden kann. Sieht man ja auch, wenn man die Kerze auspustet, dann bildet sich da ja, dann sieht man den Rauch, der aufsteigt, und den kann man ja auch wieder anzünden. Da gibt's ja ganz schöne Experimente zu, wo dann die Flamme wieder runterläuft zum Docht und es weiter brennt. Wenn du dann die Temperatur erreicht hast, dann brennt das Wachs, aber solange du da drunter bist, brennt es nicht. Und das liegt halt damit zusammen, dass du ein, ja, eben dieses entzündbare Gas brauchst bei manchen Stoffen oder bei anderen Stoffen, dass du eben eine Temperatur brauchst, die hoch genug ist, dass die Energie der Stoffe ausreicht, dass die sich miteinander verbinden können, dass die sozusagen bildlich gesprochen die Barriere, die zwischen denen ist, die erstmal verhindert, dass die miteinander reagieren, dass die überwunden wird und es dann zu einer Reaktion kommt. Mhm. Deswegen Flammpunkt, ganz wichtig, ist sehr unterschiedlich. Und jetzt hast du mit dem Papier, hast du das Beispiel genommen, da ist es so, damit sich dann ein Stoff entzündet, also wenn du Diesel auf 60 Grad erwärmst oder Wachs erwärmst, dass es diesen Rauchpunkt hat, das ist deutlich über 100 Grad, dann entzündet sich das ja noch nicht automatisch. Aber wenn du die sogenannte Zündtemperatur oder den Zündpunkt erreichst, dann entzündet es sich. Und das ist bei Zeitungspapier sind es 190 Grad. Und bei anderen Stoffen liegt es deutlich über 200, 300 Grad. Das Spannende ist, wir haben das vorgeführt damals mit Ether, deswegen hatten wir sowieso Ether genommen. Ich habe immer als Kind gedacht, du musst Feuer haben, damit du Feuer machen kannst. Also zum Anzünden einer Zigarette brauchst du ein Feuerzeug, da war dann Feuer. Zum Anzünden einer Kerze brauchst du ein Feuerzeug oder ein Streichholz. Also du brauchst immer irgendeine Flamme. Das stimmt aber gar nicht. Du brauchst die Flamme nur deshalb, damit es heiß genug wird. Und wir haben das vorgeführt mit einer Schale Diethylether. Das hat einen sehr niedrigen Zündpunkt von ungefähr 80 Grad Celsius. Das ist also ein sehr gefährlicher Stoff, so aus der Perspektive vom Brennen her. Und da habe ich einen heißen Glasstab drüber gehalten. Und dann hat sich das entzündet. Ich habe den Glasstab in einer Bunsenbrennerflamme zum Glühen gebracht, habe den dann rüber gehalten über die Schale mit dem Ether und dann hat sich das entzündet. Und das war immer sehr beeindruckend, weil der Glasstab ja nicht gebrannt hat, der war einfach nur heiß. Ja.
Verstehe. Aber was passiert dabei genau? Also Feuer, also es ist ja so, das Feuer reagiert oder beim Feuer reagiert der Brennstoff mit Sauerstoff. Das nennt man Oxidation. Genau. Soweit weiß ich genau. Energie wird frei.
Ja.
Und es entstehen auch neue Stoffe. Das ist richtig.
Ja.
Kohlendioxid. Oder
zum Beispiel ganz viel Kohlendioxid, genau. Und eben irgendwelche Aschen. Also je nachdem, was du dann verbrennst, gibt es dann gasförmige Stoffe, ganz, ganz häufig Kohlendioxid, was dann frei wird. Und irgendwelche festen Stoffe, die dann als Asche runterfallen. Das sind irgendwelche andere Verbindungen. Das hängt extrem stark davon ab, was du halt für einen Stoff hast, den du verbrennst. Bei Holz oder Kohle sieht man das ja sehr schön mit der Asche. Hm. Wenn du Wasserstoff verbrennst, entsteht keine Asche. Da entsteht auch kein Kohlendioxid, sondern da entsteht, weißt du das?
Sag's mir.
Wasser.
Wasser, ach ja. Gut, Wasserdampf in dem Fall auch.
Genau, Wasserdampf. Und da hast du dann weder Kohlendioxid noch, also wenn du rein Wasserstoff und rein Sauerstoff miteinander verbrennst, hast du weder Kohlendioxid noch irgendwelche Aschen oder so, sondern du hast tatsächlich nur Wasserdampf. Hängt also immer davon ab, was du verbrennst.
Ja, verstehe. Okay, soweit so gut. Aber warum sieht Feuer wie Feuer aus, also wie Flammen? Also
das ist spannend. Das ist spannend, weil die Schwebstoffe da drin, also der Ruß, das sieht man beim Kaminfeuer oder bei der Kerzenflamme ganz schön und ganz deutlich. Da entsteht ja Ruß bei der Verbrennung. Und dieser Ruß, der entsteht, den sieht man ja dann sehr deutlich, wenn man über eine Kerzenflamme oder in die Kerzenflamme rein zum Beispiel einen Löffel hält. Mhm. Dann wird der ja schwarz von unten. Mhm. Und dieses Schwarze, das ist Ruß. Das ist Kohlenstoff oder irgendwelche Kohlenstoffverbindungen, die nicht verbrannt sind. Und dieser Ruß ist ja in dieser Kerzenflamme drin. Der schlägt sich nieder auf der Löffeloberfläche, weil die kalt ist. vergleichsweise kalt ist. Deswegen kondensiert das da drauf, schlägt sich darauf nieder und dann siehst du das. Aber das ist ja eigentlich in der Flamme drin.
Ja.
Und das wird durch die Verbrennung so stark erwärmt, dass es eben anfängt zu leuchten. Das ist wie bei einer Glühlampe. Wenn du, die Glühlampe leuchtet ja deshalb, weil der Glühdraht da drin, der Wolframdraht, auf Temperaturen von über 2000 Grad Celsius erwärmt wird.
Ja.
Und dann leuchtet der schön hell. Und diese Gaspartikel, Quatsch, diese Rußpartikel in dem Gas, die werden auch auf sehr hohe Temperaturen erwärmt und leuchten dann eben. Und innerhalb der Kerzenflamme am Docht, da ist die Temperatur am höchsten, da leuchtet es ja nicht, weil dort die Verbrennung komplett stattfindet. Da hast du keine Rußteilchen, die dann leuchten können. Da hast du nur das Gas. Und außenrum, da wo die Flamme schön hell leuchtet, da ist die Verbrennung nicht vollständig. Da hast du halt diese Rußteilchen drin, die eine sehr hohe Temperatur haben und die dann leuchten.
Hm, verstehe. Aber warum gibt es denn unterschiedliche Farben, unterschiedliche Leuchten? Gelb, orange, sieht man so ja bei einer Kerze, rot, sowas.
Ja.
Und es gibt ja auch blaues Feuer. So, was ist der Unterschied?
Ja, das sind zwei verschiedene Prozesse. Der eine, das ist auch physikalisch sehr interessant. Der eine Prozess ist einfach die sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Wenn ein Stoff eine Temperatur ungleich 0 Kelvin hat, also wenn er irgendwie warm ist, also alle Stoffe, dann sendet der elektromagnetische Strahlung aus, die seiner Oberflächentemperatur entspricht.
Ja.
Klingt jetzt sehr physikalisch und sehr abstrakt. Das bedeutet nichts anderes als, du kannst an der Oberfläche eines Körpers sehen oder messen, wenn es heiß genug ist, welche Temperatur dieser Körper hat. Und bei Temperaturen ab ungefähr, ja so Größenordnung 600 Grad Celsius, wird Strahlung ausgesendet von dem Körper, die sichtbar ist. Das ist dann so ein ganz, ganz dunkles Rot. Und je heißer die Oberfläche wird, desto mehr wandert die Strahlung in den sichtbaren Bereich. Das heißt, desto mehr Licht kannst du sehen, weil es dann immer weiter in den blauen Bereich verschoben wird. Das heißt, von einem dunklen Rot geht es dann in ein helles Rot, in ein Orange, in ein Gelb, bis hin dann zu Blau, was wir nicht mehr so sehen können, weil der zweite Effekt ist, je heißer ein Körper wird, desto mehr Licht strahlt er ab. Das heißt, für uns in der Wahrnehmung ist es dann umso weißer, je heißer ein Körper wird. Das ist die sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Übrigens, die Erklärung für die Schwarzkörperstrahlung war der Ursprung für die Quantentheorie.
Verstehe.
Bei Max Planck nämlich, also dieser Zusammenhang zwischen, je heißer ein Körper ist, desto mehr wandert das Maximum seiner Strahlung, also das, wo er am meisten Licht aussendet, in den kurzwelligeren Bereich des Spektrums, also in den immer blaueren Bereich. So einerseits und andererseits wird es immer mehr und das konnte man mit den klassischen Methoden der Physik damals nicht erklären. Und da hat Max Planck damals diesen Kniff genommen mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, so nennen wir das heute, dass er gesagt hat, Energie ist in winzig kleine Portionen unterteilt, hatte ich ja in dem Quantentheorie-Podcast ausführlich erklärt. Und genau dieser Effekt, der ist quasi die experimentelle Grundlage, oder nicht die experimentelle Grundlage, die phänomenologische Grundlage, das zu erklären, ist die Grundlage für die Quantentheorie. Das ist der eine Effekt. Und das hast du bei Körpern, die warm sind. Also zum Beispiel, wir wissen, dass die Sonne eine Oberflächentemperatur von rund 6000 Grad Celsius hat. Nicht, weil wir da hingefahren sind und ein Thermometer reingesteckt haben, sondern weil die Sonne eben mit genau dieser Farbe oder dieser Farbkombination leuchtet, wie sie leuchtet.
Mhm.
Das Maximum liegt im grünen Bereich, deswegen sind unsere Augen da auch am empfindlichsten. Und wenn man das dann entsprechend in die Formeln einsetzt, kriegt man eben raus, aha, die Oberflächentemperatur der Sonne sind rund 6000 Grad. Ist ein bisschen weniger, aber so für die Größenordnung. Ist also sehr heiß und deswegen strahlt die Sonne in der Farbe, in der sie strahlt. Das ist der eine Effekt. Und bei sowas wie Kerzenflammen, wenn du Paraffin oder sowas verbrennst oder Benzin oder so, dann dominiert dieser Effekt. Dann hast du Schwebstoffe im Gas, die dann, also Rußpartikel, die dann leuchten und die leuchten in Abhängigkeit von ihrer Temperatur. Und daher hast du dann diese Rot-Orange-Töne, die Feuer eben immer hat.
Mhm, verstehe.
Der andere Effekt ist ein atomphysikalischer Effekt. Das hängt nämlich damit zusammen, wenn du dir den Aufbau eines Atoms anguckst, da die Bohrsche Vorstellung ist ja die, in der Mitte ist der Atomkern, kann man sich so vorstellen wie die Sonne und außenrum fliegen die Elektronen, wie die Planeten um die Sonne rumfliegen.
Hm.
Und wenn du jetzt von der einen Flugbahn des Elektrons in eine andere Flugbahn willst, also es gibt fest vorgeschriebene Flugbahnen in dem Atommodell von Bohr, dann musst du Energie zufügen oder du gewinnst Energie. Also wenn du auf eine höhere Bahn willst, dann musst du Energie reinstecken, musst sozusagen das Elektron beschleunigen, ankicken, Und wenn das von einer höheren Bahn runterfällt in eine tiefere Bahn, dann gibt es diese Energie wieder ab. Und dieses Ankicken und Abgeben der Energie passiert in Form von Licht. In der Regel. Also es gibt auch andere Prozesse, aber Licht ist ein ganz wichtiger Prozess. Wenn also so ein Elektron eine Stufe höher geht, eine Bahn höher geht, musst du Energie reinstecken. Es kann durch Licht passieren, kann aber auch durch hohe Temperaturen passieren. Und wenn es runterfällt, dann tut es das meistens, indem es Licht abgibt. Und die Art und Weise, welches Licht es abgibt, welche Farbe es hat, hängt von dem Abstand dieser Bahn zusammen. Mhm. Und daher kann es sein, wenn du jetzt bestimmt Salze hast, also ich und mein Namensgedächtnis, ich glaube Beryllium ist so ein schöner Stoff, der leuchtet, glaube ich, grünlich und Kupfer leuchtet bläulich. Dann hast du so einen Effekt, dass eben durch diese Quantensprünge, die du da hast, heute nennt man das Quantensprünge, dass du dann eben unterschiedliche Farben hast. Und das kann das Ganze dominieren. Und das kennen vielleicht die einen oder anderen aus der Schule durch die Flammfarben. Dass du Salze nehmen kannst, kann man tatsächlich auch zu Hause ausprobieren. Kann man das so einfach ausprobieren? Wenn man einen Bunsenbrenner hat, ja. Also wenn man so einen Gasbrenner hat zum Beispiel, da kann man das ganz gut ausprobieren. Wenn man Kochsalz nimmt, das ist ja Natriumchlorid, du nimmst Kochsalz, machst das irgendwie auf so einen Metallstab oder an einen Löffel ran oder so und hältst das in die Flamme, leuchtet das sehr, sehr gelb. Das ist das Natrium, was da drin sehr gelb leuchtet. Mhm. Und wenn man andere Salze hat, Kupfersalze hat man eigentlich nicht zu Hause, die sind in der Regel auch nicht gesund, dann leuchtet das grünlich und ich meine Beryllium ist auch grünlich, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf. Was war denn bläulich? Ich glaube Cadmiumsalze. Die sind sowieso giftig. Mhm. Aber das hat man so in einem gut ausgerüsteten Schullabor oder in einem Unilabor hat man solche Salze und dann kann man das da schön ausprobieren. Und das ist eben der Farbeffekt, der dann diesen anderen Effekt durch die Oberflächentemperatur eben noch überdeckt.
Ja. Andere Frage, wir waren jetzt bei den Farben. Was aber bei Feuer auch oft passiert, mal mehr und mal weniger, ist, dass ein Rauch entsteht. Warum entsteht Rauch und warum ist es mal mehr und mal weniger?
Es entsteht mal Rauch und mal Dampf. Da gibt es ja diesen Unterschied. Dampf ist, wenn du flüssige Partikel hast, also quasi so ein Aerosol. Und Rauch ist ist etwas, was aus festen Partikeln besteht. Ja. Also wirklich aus Partikeln besteht. Dampf besteht aus einem Aerosol und Rauch besteht aus Partikeln. So ist es richtig formuliert. Das hängt von der Verbrennung ab. Wenn du sehr feuchtes Material hast, also feuchtes Holz zum Beispiel, wenn du das verbrennst, entsteht dabei sehr, sehr, sehr viel Wasserdampf. Das ist dann eben dieser Dampf. Das ist der weiße Rauch, den man dann sieht, in Anführungszeichen Rauch, weil das ist ja Wasserdampf. Und wenn du dunklen Rauch hast, dann sind das Rußpartikel, die da drin sind. Und je nachdem, wie die Verbrennung ist, also wenn die Verbrennung nicht besonders heiß ist und auch nicht so richtig viel Sauerstoff überall rankommt, die Verbrennung also unvollständig ist, dann hast du eher dunklen Rauch, weil du dann eben eine unvollständige Verbrennung hast. Wenn du sehr feuchtes Material hast, dann hast du weißen Dampf, weil eben sehr viel Wasser auch dabei verdampft wird.
Verstehe. Okay, das ist der Hintergrund dazu. Andere Frage zu Feuer. Es kommt ja auch oft vor, also sitzt gerne auch, wir haben draußen eine Feuertonne, da sitze ich gerne auch mal im Garten an der Feuertonne. Ja. Manchmal knistert es, also vor allem Holz, das knistert. Warum knistert Holz denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Weil Holz, wenn es warm wird, wie alle Materialien, sich ausdehnt. Und dadurch hast du dann Spannungen in dem Material. Und das ist dann beim Holz, das äußert sich beim Holz dann eben darin, dass es knistert, weil dann Teile des Holzes dehnen sich aus. Und sind ja miteinander verbunden. Und in dem Moment, wo die Verbindung reißt, weil der Druck zu groß wird oder die Spannung zu groß wird, weil sich das ausdehnt, knackt es eben. Und das ist dieses Knistern.
Mhm. Verstehe. Knistern, also auch klar erklärt. Aber eine Sache nochmal, Feuer. Ich meine, du hast es gesagt, du hast früher gerne gekokelt. Feuer magst du. Aber Feuer ist ja auch sehr gefährlich. Also natürlich sehr, sehr gefährlich. Ich will jetzt gar nicht von einem Waldbrand oder auch von einem Wohnungsbrand reden. Aber
ich habe mir gerne auch mal die Augenbrauen weggebrannt. So war es.
Erklärt einiges. Aber warum explodiert Feuer? Also es gibt ja auch manchmal, das Feuer explodiert. Also dass plötzlich, es fängt an zu brennen und plötzlich gibt es eine Explosion. Sei es eine Fett- oder eine Gasexplosion, sowas gibt es ja auch. Warum?
Ja, Fettexplosion haben wir übrigens auch vorgeführt damals in unserer Show, aber in einem beherrschbaren Umfang. Das sind zwei Effekte, die da eine Rolle spielen. Der eine Effekt ist, wie schnell solche Reaktionen ablaufen. Da gibt es unterschiedliche Stoffe, das weiß ich tatsächlich gar nicht aus dem Kopf. Aber zum Beispiel Sprengstoffe zeichnen sich dadurch aus, dass die Reaktionen sehr, 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 sehr schnell ablaufen und dadurch in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie freigesetzt wird. Mhm. Und das führt dann eben dazu, wenn das sehr schnell passiert, dass dann eben dieser Ausgleichseffekt, also wenn etwas warm wird, dehnt sich das aus, wie beim Holz.
Ja.
Das gilt für Luft natürlich auch, die dehnt sich auch aus. Wenn sich die Luft sehr, sehr schnell ausdehnt, dann ist es eine Explosion. Wenn sich die Luft sehr langsam ausdehnt, ist es halt keine Explosion. Das heißt, beim Lagerfeuer, wo die ganze Menge Holz, die da verbrennt, über einen gewissen Zeitraum verbrennt, also gemütlich langsam verbrennt, hat die sich erwärmende Luft genügend Gelegenheit, sich auszudehnen. Das Ganze passiert langsam. Wenn du jetzt aber durch diverse Tricks, komme ich gleich zu, dazu, wenn es dann dazu führt, dass das ganze Holz auf einmal verbrannt wird. Zum Beispiel, einer dieser Tricks könnte sein, dass du das Holz in Sägemehl verreibst oder irgendwie zu Sägemehl verarbeitest. Dann hast du ganz, ganz, ganz viel Holz mit ganz viel Oberfläche. Dieser Sägemehlstaub, das ist ja ein ganz feines Pulver. Und dann kann es eben sein, dass dann, wenn dieser Sägemehlstaub dann in der Luft ist und es dann zu einer Funkenbildung kommt oder da irgendwo Feuer ist, dass dann dieser ganze Staub mehr oder weniger gleichzeitig verbrennt. Das geht beim Holz ja nicht, das kann ja nur von außen nach innen verbrennen, so ein Holzscheit kann ja nur von außen nach innen verbrennen. Aber wenn du das als Staub hast, hast du ja ganz, ganz, ganz viel, was gleichzeitig verbrennen kann. Und da entsteht dann die ganze Energie, die sonst über, sagen wir mal, eine halbe Stunde entsteht, entsteht dann in 2 Sekunden. Und dann wird sehr viel Energie frei, sehr schnell, und dann hast du eine Explosion. Und das sind dann diese berühmten Staubexplosionen, die mit Sägemehl oder mit Getreidemehl, Mühlen sind auch gerne explodiert früher, kann auch heute noch passieren, gibt sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, damit das nicht vorkommt. Aber auch in metallverarbeitenden Betrieben, wenn du Metallspäne hast, sehr feine Metallspäne, die kann sich auch entzünden. Es gibt ein sehr schönes Experiment für Schulen, da kannst du sehr fein vermahlene Eisenkörnchen kannst du in der Luft fallen lassen und die fangen dann an zu glühen, weil die so viel Oberfläche haben, dass der umgebende Sauerstoff ausreicht, den Zündpunkt so weit herunterzusetzen, dass das eben dann sofort reagiert und ja, du dann glühende Eisenfallspäne, so heißt es ja, ich bin gerade nicht drauf gekommen, glühende Eisenfallspäne hast. Also wenn du Stäube hast, dann kann das sein, dass es explodiert, weil eben die ganze Energie in sehr kurzer Zeit freigesetzt wird. Und der andere Aspekt ist, wenn du sehr viel von dem Stoff hast, dann wird natürlich umso mehr Energie freigesetzt. Also wenn du jetzt nur so ein bisschen Staub hast, der brennt, macht's vielleicht Puff. Das ist dann nicht so wild. Wenn du aber die 100-fache Menge hast, dann macht's nicht Puff, sondern dann macht's Rums. Und das sind die beiden Aspekte.
Okay, interessant. Noch eine Frage. Ich hoffe, die kannst du mir auch beantworten. Oder genau genommen sind es 2 Fragen. Zum einen, warum steigt Feuer immer nach oben? Also immer direkt nach oben? Und warum sieht es auch quasi jetzt zum Beispiel bei einer Kerze immer auch so spitz nach oben, also es ist ja nicht nur bei einer Kerze so, aber da sieht man es halt am besten, so spitz nach oben geformt. Warum sieht das so aus und warum steigt es immer nach oben?
Feuer ist ja, produziert ja Wärme oder Feuer selber ist warm und warme Luft dehnt sich aus und warme Luft steigt nach oben, weil sie leichter ist als die kalte Luft. Die Dichte ist geringer als die kalte Luft. Und genauso wie Körper mit einer geringeren Dichte als Wasser auf dem Wasser schwimmen, steigen Gase mit einer geringeren Dichte als die umgebende Luft nach oben auf.
Okay.
Und deswegen steigt warme Luft nach oben. Und das Interessante ist, gibt da sehr schöne Effekte. Das konnte man früher teilweise in Kneipen ganz gut beobachten, wo noch geraucht werden durfte. Da steigt ja der Zigarettenrauch der Zigarette auch nach oben.
Mhm.
Aber dadurch, dass die warme Luft nach oben steigt, dehnt sie sich aus und kühlt dadurch ab.
Aha.
Und irgendwann ist die Luft so weit abgekühlt, dass sie genauso kalt ist wie die Umgebung und damit auch genauso dicht wie die Umgebung. Das heißt, sie hört auf, aufzusteigen. Und was man manchmal damals in Raucherkneipen sehr schön, oder in Kneipen, da waren ja alle Kneipen Raucherkneipen, was man manchmal sehr schön sehen konnte, war, dass der Zigarettenrauch aufgestiegen ist und bis zu einer gewissen Höhe und dann dort sozusagen hängen geblieben ist und sich da so eine Art Eine Pilz ist der falsche Begriff, aber da hat sich dann so eine Wolke gebildet. Und wenn jetzt in der Kneipe die Leute lange gesessen haben und sich kaum die Luft bewegt hat, wie das eben üblicherweise in diesen Kneipen war, in so typische Spelunk reingegangen ist, dann hing der Zigarettenrauch in so einer gewissen Höhe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe so Szenen im Kopf bei der Kneipe bei uns um die Ecke, in der damals geraucht wurde und wo das wirklich wie so ein Räucherofen war in dieser Kneipe. Dann war das wirklich so. Wenn es dann zum Abend hinging und es ruhiger wurde und die Servicekräfte alle hinter dem Tresen standen und die Leute alle mehr oder weniger angeschickert an den Tischen saßen und es so ein bisschen ruhiger wurde und die Zigaretten alle da am Qualmen waren, dann stieg der Rauch halt auf bis zu einer gewissen Höhe. Dann war der so abgekühlt, dass er eben nicht mehr weiter aufstieg. Und dann blieb er in dieser Höhe. Und das war ungefähr überall gleich. Und das kannst du zum Teil auch bei Kühltürmen sehen, bei Kraftwerken oder bei Schornsteinen oder so, je nach Witterungsbedingungen, dass der Rauch, also das Abgas aufsteigt gerade, weil es halt wärmer ist. Und je nachdem, wie die Umgebungstemperatur ist, wie die Witterungsbedingungen sind, ob Wind ist und so weiter, steigt er halt auf und irgendwann steigt er nicht mehr weiter auf, sondern bildet dann so größere Wolken. Das kann man immer wieder beobachten und das hängt halt damit zusammen, dass der Rauch sich ausdehnt, dabei abkühlt und dann irgendwann nicht mehr weiter aufsteigt. Und die Form der Kerzenflamme kommt genau dadurch, weil durch das Aufsteigen der Luft, der Abgase, der Verbrennungsabgase, wird ja eine Strömung erzeugt. Von der Seite fließt überall die frische Luft nach mit dem Sauerstoff. Und die verbrannten Stoffe, die Abgasluft, die steigt nach oben auf und dadurch bildet sich halt diese Tropfenform, die sich ja auch bildet, wenn man Wassertropfen fallen lässt. Das sieht ja auch so ähnlich aus wie eine Kerzenflamme. Das ist der gleiche Prozess, der sich da bildet. Und das funktioniert nur auf der Erde. Wenn du in der Weltraumstation, in der ISS zum Beispiel, gibt's schöne Videos zu, wenn du da eine Kerze anzündest, dann hat die nicht so eine Tropfenform, sondern, oder so eine Kerzenflammenform, sondern die ist einfach rund und brennt kaum. Weil die Abgase nicht weggehen. Mhm. Es gibt ja keine Konvektion, so nennt man das übrigens, Konvektion. Es gibt ja keine Wärmeströmung, weil warme Luft nach oben wegströmt. Es gibt ja auf der ISS keine Gravitation. Das heißt, die Verbrennungsabgase sammeln sich um die Kerze rum, es kommt kaum noch Sauerstoff ran und deswegen bilden sich da ganz, ganz kleine Flammkügelchen sozusagen, so eine Flammenkugel um die Kerze rum und es brennt kaum.
Okay, verstehe. Interessant, was du mir heute alles beigebracht hast. Viele Dinge, die ich nie hinterfragt habe oder auch, ich habe es einfach so hingenommen. Feuer ist halt Feuer. Wieso bist du so auch fasziniert von Feuer gewesen, dass du es ja sogar auch in dein Programm damals auch eingebaut hast, weil man da so gute Experimente auch machen konnte?
Zum einen das und zum anderen, weil Feuer etwas ist, was alle Menschen ja interessiert. Und weil, gut, den meisten oder sehr, sehr vielen Menschen wird es auch so gehen wie dir. Man erlebt diese Phänomene, freut sich darüber. Also ich kenne kaum jemanden, kenne ich überhaupt jemanden, der Lagerfeuer doof findet? Ich glaube, das finden irgendwie alle toll.
Ja, ich glaube Lagerfeuer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die Lagerfeuer nicht mögen. Aber
Ich kenne die nicht. Es mag Menschen geben, die Feuer nicht mögen. Vor allen Dingen die irgendwie durch Brände dann schlechte Erinnerungen haben. Aber davon mal abgesehen, ist Feuer etwas, was Menschen ja so, also ich glaube alle, so gut wie alle Menschen fasziniert und begeistert. Auch wenn sie sich nicht erklären können oder auch wenn sie sich nicht fragen, wie die einzelnen Phänomene zustande kommen. Man kann sich ja trotzdem darüber freuen. Und deswegen ist das so anschlussfähig, also Experimente mit Feuer machen zu können oder vorzuführen und Leuten Effekte zu zeigen, das ist sehr, sehr anschlussfähig und fasziniert die Leute. Und in der Feuershow, die wir damals gemacht haben, war es auch immer so, dass die Zuschauer alle begeistert waren und das toll fanden. Weil man eben, wir haben auch Sachen gemacht, die man zu Hause eben nicht so einfach nachmachen kann. Und das ist natürlich dann nochmal faszinierend, also live dabei zu sein, wenn irgendwie eine Fettexplosion gezeigt wird. Oder wir haben einen Wasserstoff-Sauerstoff-Knall gemacht und haben damit so einen Tennisball verschossen. Oder wir haben auch eine Staubexplosion gemacht. Und zum Beispiel auch diese Experimente mit Diesel. Und wie gesagt, ich habe Ether genommen, aber man kann das auch mit Benzin machen, mit dem Streichholz da reinfallen lassen. Das sind verblüffende Sachen, die eben toll sind. Und mich hat das als Kind schon fasziniert. Und diese Begeisterung für Feuer, und das ist vielleicht etwas, worüber wir auch kurz sprechen sollten, die hängt ja auch damit zusammen, dass Feuer für uns als Menschen etwas ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Weil durch die Beherrschung des Feuers, wir haben vor, gibt da unterschiedliche Zahlen, vor grob 500.000 Jahren plus minus einige hunderttausend Jahre haben wir gelernt, Feuer nutzbar zu machen. Erstmal dadurch, das Feuer zu nehmen, wenn es durch Gewitter oder Vulkanausbrüche oder so gekommen ist, also immer durch Katastrophen. Deswegen haben wir da auch so eine ambivalente Beziehung zu. Also Feuer kam erstmal immer nur durch Katastrophen. Und mit der Zeit haben dann die Hominiden gelernt, das Feuer zu nutzen. Die haben das irgendwo hergeholt, Blitzeinschlag, Waldbrand, so dann brannte es, dann hat man das Feuer genommen, hat das dann am Leben gehalten. Wie? Dann ist es ausgegangen, dann hatte man ein Problem, weil man konnte es nicht wieder anzünden, dann musste man wieder gucken, ob ein Gewitter kommt und so. Irgendwann konnte man dann das Feuer selber entfachen. Das war auch eine ganz große, ganz wesentliche Kulturleistung, die wir geschafft haben. Und damit konnten wir dann mehrere Dinge ja grundsätzlich verändern. Und das ist wirklich eine ganz, 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 ganz wesentliche Sache. Feuer bietet vier Aspekte, die ganz, ganz wesentlich sind. Der erste Aspekt ist, Feuer bietet Wärme. Das heißt, es macht ein bisschen unabhängiger von den Witterungsbedingungen. Kann man sich heute, wenn man so in einem schönen warmen Haus sitzt, Heizung läuft, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Gut, die in Berlin leben, die Anfang des Jahres da den Stromausfall mitgekriegt haben, die merken, wie wichtig Feuer sein kann. Also die Leute, die dann einen Kamin zu Hause hatten und mit Feuer heizen konnten, wussten das sehr, sehr, sehr zu schätzen, glaube ich. Also dieser Aspekt Wärme, man wird unabhängiger von den Witterungsbedingungen. Der zweite Aspekt ist Licht. Feuer hat ermöglicht, Höhlen bewohnbar zu machen. Und zwar nicht nur so, sag ich mal, die ersten Meter einer Höhle, wo das Tageslicht noch reinkam, sondern wirklich in einer Höhle drin. Auch wenn es dunkel war draußen, konnte man durch Feuer in der Höhle die Höhle beleuchten und wärmen. Also Licht ist der zweite ganz wichtige Aspekt. Der dritte wichtige Aspekt ist, man konnte sich gegen Feinde wehren. Man konnte die Höhle erobern. Da sind ja manchmal auch Bären drin oder irgendwelche anderen Tiere, die vielleicht nicht wollen, dass man da reingeht, die vielleicht gerne selber in der Höhle sein wollen. Und mit Feuer hatte man die Möglichkeit, die anderen Tiere, die da drin sind, rauszujagen und sich auch gegenüber diese Tiere zu verteidigen. Und der vierte Aspekt ist, dass durch Feuer Nahrung für uns anders zugänglich wurde. Ich meine, ich habe das in dem Podcast über Nahrung schon erzählt, welche wesentliche Grundlage die Beherrschung des Feuers für unsere Ernährung und damit auch für unsere Physiologie hat, weil wir heute ja ganz andere Nahrung zu uns nehmen, als das zum Beispiel unsere nächsten Verwandten, die Primaten tun, also die Affen, Orang-Utans und so, die ja sehr, sehr pflanzenbasiert sind, obwohl die zum Teil, also Schimpansen essen auch Fleisch zum Teil, aber ja überwiegend pflanzenbasiert ist, die Nahrung, das können wir ja gar nicht mehr. Wir können ja nicht rohe Blätter oder rohes Obst oder so auf die Dauer gut verdauen. Da fehlen uns ja andere Nährstoffe. Unser Darm ist gar nicht mehr dafür ausgelegt. Unser Darm oder überhaupt unser ganzes Verdauungssystem ist dafür ausgelegt, gegarte Nahrung zu uns zu nehmen. Also Nahrung, die erwärmt wird. Und deswegen ist Feuer so eine unglaublich fundamentale, wesentliche Sache für uns, weil das Feuer uns die Möglichkeit gegeben hat, uns so zu entwickeln, wie wir jetzt sind. Also großes Gehirn, vergleichsweise kleiner Kiefer, wenn man das mit anderen Primaten vergleicht, weil wir eben Nahrung zu uns nehmen, die nicht aufwendig zermalmt werden muss, wo die schon vorgegart ist, also gekochtes Fleisch oder gegartes Fleisch ist ja viel, viel zarter als rohes Fleisch, kann man viel einfacher kauen. Gekochtes Getreide, gekochtes Gemüse kann man einfacher kauen als rohes Gemüse. Und das heißt, unser Kiefer hat sich zurückentwickelt. Gegarte Nahrung enthält im Vergleich viel mehr Energie als rohe Nahrung. Das heißt, wir können viel mehr Energie zu uns nehmen. Das hat dazu geführt, dass wir ein so großes Gehirn entwickeln, was ja permanent mindestens 20% unseres Energiebedarfs ausmacht. Also 20% der Energie, die wir zu uns nehmen, wird für das Gehirn gebraucht, und zwar permanent, weil das eben so groß ist. Und das große Gehirn hat dann wiederum andere Folgen gehabt. Und auch ganz wichtig, durch das Feuer haben wir unser Fell verloren. Manche mehr, manche weniger. Aber die Körperbehaarung, die wir jetzt haben, ist ja massiv zurückgegangen. Was ein riesengroßer Vorteil ist, weil dadurch, dass wir kein Fell mehr haben, haben wir eine andere Körpertemperaturregulationsmöglichkeit durch Kleidung. Wir können ganz anders Ausdauersport machen, als das andere Tiere können. weil wir viel besser gekühlt werden können. Hunde können sehr schnell rennen, sind sehr kräftig, aber das können sie alles nicht lange tun, weil die so heiß werden, dass sie dann ihre Wärme nicht mehr abgeben können. Ein Hund im Sommer, ich meine, man sieht ja alle, wie die hecheln. Die einzige Möglichkeit, die Wärme, die sie produzieren, loszuwerden, ist über die Zunge, über das Hecheln. Wir können Kleidung ausziehen. Wir schwitzen am ganzen Körper, können Kleidung ausziehen. Durch das Schwitzen können wir unsere Körpertemperatur regulieren. Und wir sind dadurch, dass wir Kleidung tragen und dass wir eben keinen Fell mehr haben, auch in der Lage, in so gut wie allen Klimaregionen zu wohnen. Und in Kombination mit dem Feuer. Das heißt also, Feuer ist von der, also die menschliche Entwicklung, so wie wir sie jetzt haben, ist ohne die Nutzbarmachung von Feuer überhaupt nicht zu denken. Das ist total spannend.
Ja, total. Interessant, super interessant. Gibt es irgendwie, abschließend jetzt noch eine Frage, gibt es ein misslungenes Experiment, ein fehlgeschlagenes Experiment oder irgendeine, ja, Dinge, irgendwelche Sache, die aus dem Ruder gelaufen ist in Verbindung mit Feuer und Sascha Skorupka?
Ja, ich habe mal als Jugendlicher, wollte ich mal eine Rauchbombe bauen, habe das auch gemacht. Kann man mit konnte ich damals mit Materialien, die ich in der Drogerie gekauft habe, sehr gut machen. Und habe dann die ganze Straße eingenebelt und die Nachbarn waren kurz davor, die Feuerwehr zu rufen. Es hat auch richtig Mecker gegeben damals. War aber geil. Und wie gesagt, ich habe mir das ein und andere Mal auch Wimpern oder Augenbrauen angesenkt und entfernt. Aber glücklicherweise ist nie etwas Schlimmes passiert. Worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, sind so Feuer und Kultur. Wir haben über Feuerwerk gar nicht gesprochen.
Ja.
Und wir haben über kulturelle Aspekte des Feuers gar nicht gesprochen. Da müssten wir eigentlich müssten wir einen zweiten Teil mit Feuer machen, wo wir mal so mehr den kulturellen, weil heute war es ja sehr naturwissenschaftlich und technisch, mal so über das Thema vielleicht Feuerwerk oder so sprechen.
Ja, oder weil, Feuer, auch Feuer in der Popkultur,
Feuer in der Popkultur.
Filme und so weiter.
Genau, genau. Das ist total spannend. Feuer bei Superhelden, welche Rolle das bei Superhelden spielt, ne? Die Fantastischen Vier, die lebende Flamme, müssten wir eigentlich machen, weil wir haben ja jetzt schon wieder die Zeit rum. Das ist immer.
Ja, krass, kommt auf jeden Fall auf die Liste, dass wir irgendwann wieder mal über Feuer sprechen sollten. Total interessant. Aber ich habe viel mitgenommen, ich habe viel gelernt, ihr hoffentlich auch. Das war eine spannende Folge. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir, Sascha. Du darfst dich von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden auf eine feurige Art und Weise.
Ja. Mal gucken, ob mir das einfällt. Was mir jetzt gerade spontan anfällt, weil ja der Frühling vor der Tür steht, dass meine Oma immer gesagt hat, wenn der Frühling kam, die Sonne hat wieder Kraft. Und ich finde das irgendwie total witzig, weil die Sonne natürlich immer mehr oder weniger, könnte man auch mal sehr ausführlich drüber reden, gleich stark leuchtet. Aber die Sonne hat wieder Kraft, finde ich immer ganz schön als Leitspruch so in den Frühling und auch passend für diese Folge, weil das Feuer der Sonne sozusagen unsere Herzen erwärmt, die Natur wieder aufblühen lässt und auch die Stimmung wieder aufblühen lässt. Und ich wünsche uns alle, vielleicht ist eine sehr gewollte Überleitung, aber wie auch immer. Ich wünsche uns alle einen schönen Start in den Frühling, eine ja schöne Zeit und, das passt auch zum Thema Feuer, schöne Zeit draußen mit Grillen und Lagerfeuer in der Natur und ja, in diesem Sinne, viel Spaß und bis bald. Tschüss.